Ich habe auf jeden Fall eins gelernt. Wenn man bei einer Besprechung vorher sagt, dass es kurz ausfällt und dass wir ganz schnell zu Ende sind, ist es immer die beste Voraussetzung, dass es lange wird. Meine Predigt heute hat den Titel "Was guckst du?" Und einige von euch werden sicherlich die Show von Kaya Jana bekannt sein und wissen, was er so macht. Aber ich möchte gar nicht sozusagen von der Comedy-Seite oder von der komischen Seite heute auf dieses Thema zugehen, sondern eher von einer hoffnungsvollen und deutlich vielleicht tieferen Seite herkommen. Und ich finde es schon beachtlich. Steve, du hast das Bild aufgezogen, dass an vielen Orten in der Welt, in dieser Stadt, in diesem Stadtteil, an vielen Orten Gottesdienste stattfinden, Menschen Jesus anbeten, ihn verherrlichen, Licht in diese Welt hineingeben. Du hast das Bild von der Taschenlampe gezeigt. Ihr kennt wahrscheinlich alle, kleine Taschenlampe brennen. Ging mir so durch den Kopf und ich dachte, ja, jetzt ganz viele Taschenlampen brennen jetzt, ganz viele Gottesdienste leuchten jetzt und so weiter. Und ich möchte euch das wirklich dir auch, vielleicht wo du dich verlassen fühlst oder den Eindruck hast, dass Gott dich vielleicht gar nicht sieht, einfach mein Eindruck oder meine Wahrnehmung wiedergeben. Wir haben kaum miteinander kommuniziert, Steve, Inga und ich haben kaum kommuniziert, was den heutigen Gottesdienst angeht. Mindestens wir haben gar nicht kommuniziert. Und es ist für mich beeindruckend, und ihr werdet es im Laufe der Predigt dann auch wahrnehmen, es ist für mich beeindruckend, was Gott tut. Es ist unfassbar, mir läuft es den Rücken runter, wenn ich im Moment das sage. Wie durch die Lieder und durch den Mittelpunkt und das, was ihr ja auch als Feedbacks gegeben habt, wir durch die Anbetung zum Kreuz geführt wurden. Und wie wir vom Kreuz dann weitergeführt worden zum Thron und über die Herrlichkeit gesungen haben. Aber auch das Kreuz, das sich verwandelt hat vom Zeichen des Todes in ein Zeichen, das zwar den Tod in sich trägt, aber auch das Leben. Und das, was ich vorbereitet habe, geht genau in diese Richtung. Und es ist, als wenn die Lieder exakt, als wenn wir beieinander gesessen hätten und hätten die Lieder miteinander besprochen, nicht nur in ihrem Inhalt, sondern auch in ihrer Reihenfolge. Und wenn wir das sehen, wie Gott, der doch das Universum im Blick hat, die ganze Welt, jetzt die Stadt Hamburg und jetzt Bergedorf und jetzt uns und jetzt dich, dann gibt mir das eine Hoffnung, ein Gefühl des Gesehenwerdens. Und was wollen wir? Wir wollen doch nicht gesehen werden. Dann fühlen wir uns doch nicht wohl. Dann fühlen wir uns geborgen. Und diese Geborgenheit und diesen Trost möchte ich dir einfach zusprechen aus dieser Wahrnehmung, die ich einfach für den heutigen Tag habe. Gott sieht unseren Gottesdienst und er hat ihn schon gestern und vorgestern und die Zeit davor gesehen. Und wenn wir gebetet haben, dann hat er die Gebete schon gekannt, bevor wir sie ausgesprochen haben. Und genau das gilt nicht nur für uns heute, für den Gottesdienst, sondern das gilt auch für dich ganz persönlich. Er schaut auf das Kleine und nicht nur auf das Große im Sinne eines Universums und der Allmacht, die er in sich trägt und die er, der Allmächtige, der er ist. Als die Israeliten mit Mose durch die Wüste zogen, gab es mehrfach ziemlichen Unmut. Sie waren zwar durch Manna und durch Wasser aus dem Felsen versorgt und eigentlich ging es ihnen gar nicht so schlecht, aber es fehlte ihnen Abwechslung. Und schon war das Glas nicht mehr halb voll, sondern halb leer. Kommt mir so bekannt vor. Wenn es langweilig wird, wird gemault. Was hat sich Gott nur dabei gedacht? Da holt er uns aus der Gefangenschaft raus und dann das. Ist doch auch verständlich, dass die Israeliten maulen, oder? Jeden Tag den gleichen Mampf. Immer nur Wüste. Und oh nein, auch noch jeden Tag die gleichen Leute, kaum auszuhalten. Mann, was würde mich das nerven? Im 4. Buch Mose steht dazu im Kapitel 21 folgendes. Ich lese die Verse 4 bis 9. Danach brachen die Israeliten vom Berg Hor auf und zogen zunächst wieder nach Süden in Richtung des Schilfmeers, um das Land Edom zu umgehen. Doch unterwegs verloren sie die Geduld und klagten Gott und Mose an. Warum habt ihr uns aus Ägypten geholt? Damit wir in der Wüste sterben? Es gibt kein Brot, es gibt kein Wasser, nur immer dieses armselige Manna. Das hängt uns zum Hals raus. Da schickte der Herr ihnen Schlangen, deren Gift wie Feuer brannte. Viele Menschen wurden gebissen und starben. Die Israeliten liefen zu Mose und riefen, wir haben uns schuldig gemacht. Es war falsch, dass wir uns gegen dich und den Herrn aufgelehnt haben. Bitte den Herrn, uns von den Schlangen zu befreien. Da betete Mose für das Volk und der Herr antwortete ihm, mach dir eine Schlange aus Bronze und befestige sie am Ende der Stange. Dann sagte den Israeliten, jeder, der gebissen wird und sie ansieht, bleibt am Leben. Mose fertigte eine Schlange aus Bronze an und befestigte sie an einer Stange. Nun musste niemand mehr durch das Gift der Schlange sterben. Wer gebissen wurde und zu der Schlange schaute, war gerettet. Was guckst du? Die Symbolik der Schlange ist uns vertraut. Sie war es doch, die im Garten Eden den Menschen verführte. Und durch sie gab es diesen Riss in der Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Die Schlange symbolisiert irgendwie so etwas wie eine zerstörerische, eine krankmachende Sünde. Bitte hört mich nicht falsch. Ich will nicht damit deutlich machen, dass Gott heute Schlangen sendet, damit wir gebissen werden, damit wir und so weiter. Das ist nicht mein Gedanke. Außerdem, dass mit dem Gebissenwerden und dem Sterben und all dem, das schaffen wir auch alleine, dafür brauchen wir gar nicht Gott. Aber Schlangenbisse kennen viele von uns. Und da ist es die Frage, was guckst du? Wo guckst du hin? Schauen wir uns noch einmal vorher den Text von Mose noch einmal an. Oder im Buch Mose an. Was war geschehen? Die Israeliten maulten rum und waren mit Gott und der Welt und mit ihrem Anführer unzufrieden. Kommt dir bekannt vor? Mir auch. Sie wurden von Schlangen gebissen und starben. Nun ja, was gäbe es da alles so an Schlangen in dieser Zeit? Also da sind die Warteschlangen an den Ladenkassen und dann die Schlangen an den Flughäfen. Naja, und dann auch noch die Autoschlangen. Vor einer Woche oder vor anderthalb Wochen bin ich 4 Stunden von Hamburg bis Hannover gefahren. Und ich konnte mich nirgends durchschlängeln. Aber mal Spaß beiseite, ich glaube, dass die Schlangen dieser Zeit etwas anderes sind. Die Schlange dieser Zeit ist der Ich-Zentrismus. Die Schlange dieser Zeit ist der Individualismus. Sie greift um wie eine Pandemie. Ich, mich, meiner und mir, Hauptsache wir 4 sind uns einig und es geht jetzt gut. Dabei sollte es doch so anders sein. Wie war das noch bei den Christen? Sie teilten doch, auch gerade bei den ersten Christen, bei der Gemeinde, sie teilten alles. Und wenn einer nicht hatte, dann gaben die anderen, damit er hatte. Ich empfinde, und das sage ich auch mir, dass wir an manchen Stellen Buße tun müssen und vielleicht auch immer wieder tun müssen oder sollten. Mindestens dann, wenn wir merken, dass dieser Geist, dass dieser Virus uns ansteckt. Dass es uns mehr um unser Wohlbefinden geht, als um das Wohl der Gemeinschaft des Leibes Jesu. Diese Pandemie ist, finde ich, schlimmer als Corona. Aber auch dafür gibt es ein Gegenmittel. Das ist die gute Nachricht. Wenn die Israeliten auf die sie umgebenden Schlangen schauten, die sie bissen, starben sie. Wenn sie jedoch auf die erstarrte, auf die verwandelte Schlange, auf die von Mose gefertigte, nach Gottes Plan gefertigte Schlange schauten, dann waren sie gerettet. Und diese Schlange weist auf Jesus Christus und auf sein Kreuz. Das Kreuz, ein Zeichen des Todes, wird zum Symbol des Lebens. Wenn du aber auf die erstarrte Schlange schaust, so wie die Israeliten auf die erstarrte Schlange, diese verwandelte Schlange schauten, blieben sie physisch am Leben. Und so glaube ich, wirst du, werden wir, so ist es uns ja auch zugesagt, am Leben bleiben, wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir auf das Kreuz schauen. Wenn wir statt auf die Probleme, auf die Schlangen dieser Zeit zu schauen, auf den gekreuzigten Jesus schauen. Wir schauen auf diesen erhöhten Jesus Christus am Kreuz und im Himmel zur Rechten des Vaters, damit wir neu geboren werden und ewiges Leben haben. Deshalb auch das Wort, Mario, was du heute bekommen hast, fügt sich hier nahtlos ein. Im Johannesevangelium können wir lesen, wie Jesus dieses Bild aufnimmt. Er ist mitten im Gespräch mit dem Schriftgelehrten Nikodemus, der ihn nachts aufsucht, um mit ihm ins Gespräch zu kommen. Nach einem Austausch, wo ich empfinde, dass Jesus schon langsam sowas wie genervt ist, sagt er zu Nikodemus: Du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einer Stange aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, durch ihn das ewige Leben hat. Denn Gott hat den Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit schon gesprochen. Denn er weigert sich, Gottes einzigen Sohn zu vertrauen. Und so vollzieht sich das Urteil. Das Licht ist in die Welt gekommen. Aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn was sie taten, war böse. Wer Böses tut, scheut das Licht und bleibt lieber im Dunkeln, damit niemand ihm seine Taten nachweisen kann. Wer aber die Wahrheit Gottes liebt und das tut, was er will, der tritt ins Licht. Dann zeigt sich, Gott selbst bestimmt das Handeln dieses Menschen. Ich lese das nochmal. Wer aber die Wahrheit Gottes liebt und das tut, was er will, der tritt ins Licht. Dann zeigt sich, Gott selbst bestimmt das Handeln dieses Menschen. Ich empfinde, dass darin so viel Kraft und so viel Hoffnung steckt. Und ich kann nicht anders, als gerade in diesen Zeiten, in denen wir uns bewegen, immer wieder über diese Hoffnung zu sprechen. Weil was brauchen wir mehr als Hoffnung im Moment, wo so viel Hoffnungsloses und so viel Zerstörerisches und so viel Gnadenloses uns entgegenkommt? Und was haben wir da für eine Kraft? Was haben wir da für einen Halt? Was haben wir da für einen Schatz in Jesus Christus, dass uns diese Hoffnung erhalten bleibt? Eine unerschütterliche Hoffnung erhalten bleibt. Eine Hoffnung, die möglicherweise nicht alle Wünsche in sich trägt und in sich birgt und in sich verwirklicht, die wir uns so auf unsere Wunschliste schreiben. Aber das ist ja nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist ja, dass unsere Hoffnung unerschütterlich bleibt. Dass diese Hoffnung auf Jesus Christus nicht zu Schanden wird, dass sie nicht kaputt geht, dass sie nicht unter kommt, dass sie nicht platt gemacht wird. Und da können Panzer und da können sonst was alles kommen. Sie wird nicht vergehen, weil diese Hoffnung unerschütterlich ist. Wenn wir davon sprechen, dass das Reich Gottes hereinbricht in diese Welt und unser Leben und wir in die Gegenwart Gottes erleben wollen, im Hier und im Jetzt, bewusst und dies erwarten, real, dann wünschen wir uns möglicherweise den Himmel auf Erden. Dann wünschen wir uns möglicherweise paradiesische Zustände, Wohlgefühl. Ich sage es nochmal, Ich-Zentrismus. Aber das ist es ja nicht. Ich komme gerade von der CCD-Konferenz. Das CCD ist ein Konvent, christlicher Konvent Deutschland. Es treffen sich dort eben, ich habe da vielleicht auch schon mal von erzählt, Verantwortliche aus Deutschland, vom Erzbischof bis zum Weihbischof und sowohl von der orthodoxen Kirche als auch von der katholischen Kirche als auch von der evangelischen Kirche, aber auch andere Verantwortliche aus Denominationen, Verbänden, Gebetshäusern und Gebetsnetzen und so weiter. Ich konnte ein bisschen auf dieser Konferenz mitwirken, nur es ist sowas wie die Ökumene der Herzen, die wir dort erleben. Also es geht sehr viel um Beziehung. Und diese Konferenz war geprägt von dem Thema Hoffnung. Aber nicht, dass wir uns darunter sowas, wie ich schon sagte, vorstellen, so eine romantische Schönheit vor Augen haben, sondern wirklich um eine tiefgreifende Hoffnung. Eben diese unerschütterliche Hoffnung, auch in diesen schwierigen Zeiten. Und ich lese dazu noch einmal ein Wort vorher aus dem 1. Petrus. Gepriesen sei Gott, der Herr, unser Herr Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns durch die Auferstehung Jesus Christus von den Toten ein neues Leben geschenkt. Wir sind von Neuem geboren und haben jetzt eine sichere Hoffnung, eine unerschütterliche Hoffnung. Die Aussicht auf ein unvergängliches und auf ein makelloses Erbe, das nie seinen Wert verlieren wird. Gott hält es im Himmel für euch bereit und wird euch, die ihr glaubt, durch seine Macht bewahren, bis das Ende der Zeit gekommen ist und der Tag der Rettung anbricht. Dann wird das Heil in seinem ganzen Umfang sichtbar werden. Ihr habt alle so allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren, genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird. Muss auch euer Glaube, der ja unvergleichlich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt. Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude. Eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet. Eure endgültige Rettung. Diese Rettung galt schon das Suchende und Forschende der Propheten. Denn in ihren Vorhersagen ging es um eben diese Gnade, die ihr inzwischen erfahren habt. Der Geist von Christus, der durch die Propheten sprach, kündigte sowohl die Leiden an, die auf Jesus Christus warteten, als auch die darauf folgende Herrlichkeit. Und sie versuchten herauszufinden, auf welche Weise und auf was für Ereignisse er damit hinwies. Es wurde ihnen gezeigt, dass diese Vorhersagen nicht für ihre eigene Zeit bestimmt waren, sondern dass sie damit euch dienten. Und genau das ist nun eingetroffen. Ihr habt das Evangelium gehört. Es wurde euch von denen verkündigt, die dafür mit dem Heiligen Geist ausgerüstet waren, den Gott vom Himmel gesandt hat. Diese Botschaft ist so einzigartig, dass sogar die Engel den tiefen Wunsch haben, mehr darüber zu erfahren. Als ich auf dieser Konferenz war, durfte ich Katharina interviewen auf der Bühne. Katharina ist Ukrainerin. Und sie ist schon seit 3,5 Jahren in Deutschland. Und sie empfindet sich so wie Josef vorausgeschickt. Sie hat nie ganz verstanden, das war immer ein Traum von ihr, nach Deutschland auszuwandern oder zu gehen. Und sie hat nie ganz so richtig verstanden, warum sie diesen Traum hatte. Und jetzt weiß sie es. Sie hilft hier Flüchtlingen und sie ist auch mit uns unterwegs und wir vermitteln Flüchtlinge innerhalb der Bewegung. Und sie berichtete von ihrer Mutter. Ihre Mutter ist tief in Jesus verwurzelt und lebt in Odessa, in diesem umkämpften Odessa. Ihr Bruder war in Kiew eingeschlossen und konnte von dort flüchten und auch nach Odessa gehen, weil Odessa vielleicht sicherer, aber auch die Nähe der Familie ein Grund für ihn war, dorthin zu gehen. Und dann erzählt Katharina in den Vorgesprächen, die ich mit ihr hatte, dass ihre Mutter immer dann, wenn die Bomben und Raketen kommen, nicht in den Keller geht, sondern in den Garten. Sie geht dann immer in den Garten, nicht weil sie Todesangst hat, sondern weil sie sich da Jesus so sehr verbunden fühlt und weil ihre Hoffnung dort immer so groß wird. Und es ist nun nicht so, dass nun direkt an dem Garten da die Bomben einschlagen oder sonst wie, das müssen wir uns jetzt nicht zu dramatisch vorstellen, aber trotzdem, Odessa ist umkämpft und man sieht ja, was Schlimmes passiert, dass unvorbereitet ganze Wohnblöcke zerstört werden und Menschen ums Leben kommen. Aber ich habe nicht empfunden, dass es Leichtsinn ist, sondern dass es eine tiefe Beziehung zu Jesus ist, die ihre Mutter dorthin bringt. Und das mag man jetzt leichtsinnig empfinden und vielleicht auch naiv. Ich fand es großartig, mir vorzustellen, wie diese Frau in diesem umkämpften Land, in dieser Dramatik, die wir uns ja gar nicht vorstellen können, in diesen Garten der Hoffnung geht und dort ihr Gemüse pflegt, während um sie herum der Krieg tobt. Ich habe dort auch erlebt, dass eine Professorin der Theologie aus Liebenzell, aus Korea stammend, Miam Rau, Rauholz, glaube ich, in einer wirklich beeindruckenden Art und Weise theologische Tiefe und gleichzeitig aber auch ganz persönlich wurde. Und sie von ihrer Hoffnung erzählt hat, die sie immer hatte, weil ihre Eltern in Korea eine sehr schlechte Ehe leben. Und zwar, es geht um häusliche Gewalt. Und sie immer vor Gott auf den Knien liegt und darum betet, dass ihre Eltern doch in eine gute Beziehung zurückfinden und Gott sie dahin führt. Und immer wenn sie dann wieder mit ihren Eltern zusammen ist, dann flammt diese Hoffnung neu auf und auch begründetermaßen und fällt aber wieder in sich zusammen, wenn sie dann bestimmte Wahrnehmungen hat. Und an einem ganz bestimmten Ort, und ich fand es beeindruckend, wie diese Frau dort stand auf der Bühne und darüber berichtete und ihr Herz teilte, an einem ganz bestimmten Ort war sie wieder in Korea und erlebte, wie die Eltern, sie sprach von dem Dritten Weltkrieg, der Dritte Weltkrieg bei ihren Eltern ausbrach und sie plötzlich in sich eine Hoffnung, die nicht der Hoffnung entsprach, die sie bisher hatte, aufkeimte und von der unerschütterlichen Hoffnung gesprochen hat, weil sie gesagt hat, und jetzt erst recht. Ich lasse nicht zu, dass mir diese Hoffnung abhanden kommt, nur weil die Umstände, in denen ich mich bewege oder die ich bei anderen erlebe, nicht so sind, wie ich sie mir wünsche. Und sie hat daraus eine ganz neue Kraft empfunden und hat sich nicht mehr darauf fokussiert, dass das Problem gelöst wird, sondern hat sich darauf fokussiert und hat auf Jesus geschaut, dass ihre Hoffnung nicht abhanden kommt, dass es zu einem Vorwurf wird, dass es nicht zu einem Rummaulen und Murren, wie das Volk Israel sich entfaltet, sondern dass sie diese Hoffnung behalten hat. Ich war beeindruckt und fühlte mich sehr eins mit ihr, weil dieses jetzt erst recht oder dieser Satz, der in mir auch öfter mal hochkommt, Teufel, du kriegst von mir keinen Millimeter, dass das etwas ist, was mich auch immer wieder kräftigt, stark macht, ausrichtet auf Jesus Christus. In einem zugegebenermaßen sehr romantischen Film Wie ein einziger Tag, vielleicht kennt ihn jemand von James Garner, mit James Garner, geht es um einen Mann, Noah, eben gespielt von James Garner, der seine altersdemente Frau in liebevoller Weise in einem Pflegeheim begleitet. Er zieht dort sogar selbst ein, wohnt also dort, um in der Nähe seiner Frau zu sein und liest ihr täglich aus ihrem Tagebuch vor. Sie erkennt ihn nicht mehr und sie hört die Geschichten aus ihrem eigenen Tagebuch wie fremde Geschichten und freut sich daran. Sie ist immer tief berührt und irgendwie kommt ihr das auch vertraut vor. Ein Arzt dort im Pflegeheim versucht ihn, Noah, den Ehemann, zu desillusionieren. Er sagt ihm, Altersdemenz ist irreversibel. Ich möchte nicht, dass Sie sich zu viel Hoffnung machen. Und mir ist ein Satz besonders aufgefallen und deshalb habe ich ihn mir so gemerkt. Noah antwortet darauf, wie heißt es doch so schön? Die Wissenschaft schafft gewisse Schritte. Und dann kommt Gott. Und im nächsten Moment, wo er genau diesen Satz sagt, das ist natürlich alles sehr schön in diesem Film, klar, im nächsten Moment, wo er diesen Satz sagt, wird eingeblendet, wie seine Frau nebenan in dem Aufenthaltsraum Klavier spielt und Noah ist ganz unruhig, weil es müsste jetzt die nächste Notenseite umgeblättert werden, weil sie kann nur noch nach Noten spielen. Sie hat kein Gedächtnis mehr. Sie kann nicht nach Gehör oder nach Gedächtnis spielen. Und es ist niemand da, der die Notenseite umblättert. Und er ist ja jetzt gerade bei diesem Arzt, der ihn da so desillusionieren will. Und in dem Moment hören sie beide, wie seine Frau einfach weiterspielt. Die Wissenschaft schafft gewisse Schritte und dann kommt Gott. Und sie hat dieses Tagebuch, als sie noch gesund war, geschrieben und hat ihm gesagt, lies mir daraus vor und ich werde zu dir zurückkommen. Und das war seine Motivation. Lies mir daraus vor und ich werde zurückkommen. Und in diesem Film gibt es dann weitere Momente, wo sie entgegen eben halt dieser wissenschaftlich begründeten Haltung des Arztes zurückkommt. Und es sind herzzerreißende Augenblicke. Ich kann euch diesen Film nur empfehlen, wenn ihr mal einen schönen Filmabend haben wollt zu zweit, dann schaut diesen Film. Später dann, an ihrer beiden letzten Tag, besucht Noah sie unerlaubt in seinem Zimmer. Er darf da nicht hingehen. Es gibt ja Regeln in so einem Heim, ne? Ist klar. Er geht aber trotzdem zu ihr und legt sich dann am Ende sogar zu ihr so aufs Bett. Und es entsteht ein tiefsinniger Dialog. Und sie fragt ihn, glaubst du, dass die Liebe Wunder vollbringen kann? Und sie ist ganz bei ihm. Sie erkennt ihn in dem Moment. Und er sagt, ja, denn sie bringt dich ja immer wieder zurück zu mir. Danach sterben beide gemeinsam, Arm in Arm, und das ist der Augenblick, wo du dann das Taschentuch zückst in diesem Film und werden morgens von der Pflegerin gefunden. Aber worauf kommt es an? Er, Noah, wo hat er hingeschaut? Auf Gott. Was guckst du? Vielleicht gibt es in deinem Leben erfüllte und unerfüllte Hoffnungen. Vielleicht gibt es auch Grund, unerfüllte Hoffnungen noch vor sich zu haben, weil ich meine, was wäre ein Leben ohne Hoffnung, ohne unerfüllte Hoffnung? Weil ich meine, erfüllte Hoffnungen sind ja keine Hoffnung mehr. Also insofern ist es ja schön und gut, dass wir noch unerfüllte Hoffnungen haben. Und ich sage auch immer, ich träume von so vielen Dingen. Ich habe aber nicht die Erwartung, dass sie in Erfüllung gehen. Aber ich träume weiter. Ich lasse mir doch nicht meine Träume nehmen. Und so gibt es eine Reihe auch vielleicht Enttäuschungen, also unerfüllte Hoffnungen, die aber zu einer Enttäuschung geworden sind. Und mein Vorschlag ist, dass wir jetzt in kleine kurze Gebetsrunden gehen, zu dritt, zu viert, und kurz austauschen, ganz kurz und knapp, was dir sofort einfällt. Geh nicht davon aus, dass du lange nachdenken musst. Wenn Gott dir irgendetwas gibt, wenn es irgendetwas gibt, was oben aufliegt, dann wird er schon den Finger an die richtige Stelle legen. Was sind unerfüllte Hoffnungen, wo du sowas wie enttäuscht bist, wo es vielleicht Grund gibt, sie einfach an Gott abzugeben, nämlich an diesen, vor diesen Thron zu bringen oder vielleicht auch vors Kreuz zu bringen und dort zu lassen. Vielleicht gibt es aber auch noch unerfüllte Hoffnungen, die du noch weiter träumst. Und dann bring sie doch auch an den Thron und lass sein Licht darauf scheinen. Und soweit ihr mögt, tauscht ihr euch miteinander aus. Soweit Zeit noch dafür sein soll, betet dafür. Nehmt es einfach als Impuls, vielleicht auch mit nach Hause. Es sind vielleicht die Take-Home-Points, die euch die nächste Zeit beschäftigen können. Aber eins ist mir wichtig geworden in dieser Predigt oder in diesem ganzen Wort. Nämlich, wenn wir auf die bronzene Schlange, auf die eherne Schlange schauen, wenn wir auf das Kreuz schauen, dann wissen wir, dass wir gerettet sind. Wir werden nicht sterben. Wenn wir uns aber von den Schlangen beißen lassen und dabei bleiben, den Biss können wir vielleicht nicht verhindern, aber den Tod schon. Amen. Lasst uns in kurzen Runden zusammenstehen und eine Zeit nehmen. Inga, du übernimmst dann, ja?